Ja, herzlich willkommen zum Podcast Royalty, Folge 27 diese Woche. Und meine Kollegin Flavia ist immer noch in den Ferien. An dieser Stelle grüße ich sie natürlich. Ich hoffe, sie genießt. Sie hat übrigens auch schon angekündigt, noch eine Woche zu verlängern. Sei ihr gegönnt. Aber an meiner Seite heute habe ich natürlich auch wieder einen Gast, nämlich Rebecca Sanders, ihres Zeichens Kuratorin beim Landesmuseum Zürich. Und sie ist eigentlich zuständig für die aktuelle Ausstellung, die, glaube ich, seit dem 16. Juni oder 13.
13.
Seit dem 13. Juni läuft nämlich Royals zu Besuch von Sissi bis zu Queen Elizabeth. Herzlich willkommen, Rebecca.
Vielen Dank für die Einladung.
Und meine erste Frage wäre natürlich, Rebecca, was macht eigentlich eine Kuratorin?
Eine Kuratorin macht eine Ausstellung im Landesmuseum. Das heisst, kommt das Thema über und recherchiert dann, was eignet sich, um das dann als Geschichte zu erzählen. Dann sucht man Gegenstände, die diese Geschichten unterstützen können. Und man schreibt Text und macht Medienstationen und bringt all diese Gegenstände dann zusammen mit einem Team in einem Raum. Und das ist im Fall von den Royals ist das so wie ein Ballsaal. Und dann auch ein bisschen eine Theaterbühne und dann zusammen mit der Szenografie gibt das dann ein Erlebnis, eine Ausstellung.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kommt man auf das Thema im Landesmuseum Royals?
Hey, das ist, weil wir das Buch gelesen haben von Michael van Orso. Er hat 2019 ein Buch geschrieben, Blaues Blut. Und dann haben wir gefunden, das sind so viele gute Geschichten von der Queen Victoria in der Zentralschweiz, der Napoleon III., aber natürlich auch Sissi. Er hat verschiedene Persönlichkeiten hier porträtiert in diesem Buch. Und wir haben gefunden, das sind die Geschichten, die wir auch in einer Ausstellung bringen könnten, die wir so könnten zeigen.
Und du hast quasi eigentlich dann auch mit ihm zusammen auch, oder muss man sagen, mit Michael van Orso, Objekte auch wirklich gesucht. Also ich durfte ja mit dir vor 2 Wochen schon mal durch die Ausstellung laufen. Also es hat Originalkleider von Sissi. Es hat auch ganz was Besonderes, nämlich das Mordwerkzeug, mit dem Sissi ja in der Schweiz bei uns, in Genf damals auch der Anschlag verübt wurde. Es hat aber auch natürlich nicht nur irgendwie so Morbides, sondern es hat wirklich sehr, sehr viel, wo ich sagen muss, hab selbst ich staunen müssen. Also unter anderem hätte es ja ganz anders kommen können. Also die ganzen japanischen Touristen, die heute eigentlich in Deutschland Schloss Neuschwanstein anschauen, die hätten theoretisch alle bei uns in der Schweiz sein können.
Genau. Das
Wie
ist,
geht denn die Geschichte?
Das ist eine von diesen Geschichten, die ich grandios finde. Der Ludwig II., König von Bayern.
Märchenkönig, glaube ich.
Ja, auch, ne? Genau. Man sagt ihm auch so ein bisschen der Märchenkönig, weil er eben das Schloss Neuschwanstein hat bauen lassen und sowieso sehr architektonisch interessiert war. Er war aber auch sehr Tell-begeistert, also hat die Tell-Geschichte vom Schiller geliebt und ist dann in die Schweiz gekommen, und um die Originalschauplätze zu besuchen am Vierwaldstättersee. Und dann war er auf dieser Rütliwiese und die hat ihm so gefallen und dann hat er sie kaufen. Und er ist aber 7 Jahre zu spät gekommen. Die Matte, die vorher dem Bauer Aschwander gehört hat, die hat 7 Jahre vorher schon die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft gekauft gehabt. Und darum hat er sie nicht können kaufen. Wäre 10 Jahre vorher gekommen, dann hat er sie vielleicht wirklich gekauft. Und dann hat er eben vielleicht wirklich so eins von seinen Märchenschlösser hingebaut. Und dann wäre Schloss Neuschwanstein eben auf dem Rütli, und das hat
das
natürlich, das hat Tourismusgeschichte von der Schweiz verändert.
Ja, also ich eben, wenn man sich das vorstellt, ich meine diese Lage mit dem Blick auf den See und so weiter, also schon Wahnsinn. Mhm. Hat es eigentlich auch sonst noch irgendwie solche Geschichten gegeben, die wo du sagst, bin ich völlig überrascht? Also ich denke da zum Beispiel auch Stichwort Sissi und ein Bild, was eigentlich irgendwie, glaube ich, zeitweise verschollen war.
Ja, das Porträt, das wir dafür zeigen von der Sissi, wo im Kloster Einsiedeln ist, und das ist bis, glaube ich, in den 60er Jahren ist das gehangen im Fürstensaal, und dann hat man es runtergenommen im Kloster und hat es versorgt, und dann hat es Michael von Orso dann hat das in der Quelle gefunden, dass das Gemälde gibt, und hat dann nachgefragt im Kloster, wo das sei, und dann hat man sich gesagt, ja, nein, das sei, weiss ich nicht, wo das sei, und dann irgendwie ein paar glaube, eine Woche später hat er ein Telefon bekommen mit der Nachricht, dass das Gemälde auf dem Estrich sei. Und damit ist es so ein bisschen wieder aus dem Dornröschen-Schlaf verwacht. Und wir dürfen es jetzt zeigen. Das ist zum ersten Mal, dass wir das in einem Museumskontext können zeigen.
Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, das Bild ist nicht klein. Ne? Also das ist über 3 Meter hoch. Also dass es plötzlich irgendwo, sage ich mal, verschollen ist, ist ja schon sehr erstaunlich. Und ich hatte mit dem Michael eben jetzt auch erst vor wenigen Tagen zu tun. Und er hat mir eben auch gesagt, er hat beim ersten Anruf eigentlich beim Klosterarchivar, hieß es, tut mir leid. Er hat dann einen Hinweis bekommen, es gibt aber übrigens noch irgendwie einen alten Pater, der noch dazu sogar Sissi-Fan ist. Und der könnte vielleicht was wissen. Und dann hat Michael mit dem telefoniert und er hat ihm gesagt, ja, also ich habe sogar das Bild noch im Original hängen sehen. Also es hing dort ja im sogenannten Fürstensaal, glaube ich, neben Äbten und Fürstäbten und Päpsten. Und dann wurde es abgenommen und wie gesagt, und plötzlich weg. Und dann hat er ihm noch gesagt, vielleicht könnte noch irgendwie der Kunsthistoriker weiterhelfen, glaube ich, Markus Bammert, der auch das Kloster Einsiedeln, glaube ich, betreut. Und der hat dann eben auch sagen müssen, sorry, tut mir leid, aber ihm hat eben das keine Ruhe gelassen. Und der hat dann irgendwie sämtliche Estrich- und Abstellkammern durchforstet und siehe da. Und das Bild, und das ist noch erstaunlich, obwohl es eben über 50 Jahre, sage ich mal, ist sie verstaubt, aber sie ist in einem sehr guten Zustand gewesen. Ihr musstet das nicht irgendwie erst restaurieren oder so?
Nein, es ist in einem tiptoppen Zustand. Es ist natürlich ein bisschen verstaubt gewesen. Man hat es gereinigt, aber also leicht gereinigt, aber sonst ist es in einem fantastischen Zustand. Das Blau von dem Kleid ist immer noch ganz kräftig und leuchtig. Es ist wirklich ein wunderschönes Gemälde.
Was geht eigentlich in so jemandem wie dir dann auch vor, wenn man sowas auch, so eine Geschichte dann eigentlich auch mitbekommt, dass man sagt, wir haben eigentlich das mit angestoßen, dadurch, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne diese Ausstellung machen. Dann heißt es plötzlich, oh, dieses Bild ist weg und auf einmal taucht sowas auf.
Das ist natürlich wunderschön, also dass dann so etwas und dann auch kann öffentlich gezeigt werden, das ist nicht ein besonderer Bonus, weil es, natürlich, wenn es im Kloster ist, dann ist es hinter der Klostermauer, dann ist es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und dass man das jetzt so mit verschiedenen anderen Objekten auch zusammen können zeigen, ist schon ganz toll. Also das Kloster, das Frauenkloster in der Au hat einen Kelch von der Sissi geschenkt bekommen, weil die Kaiserin Elisabeth ihre Tochter verloren hat, wo sie 2 war und dann hat sie einen Kelch gestiftet, damit die ewige Anbetung kann stattfinden, also dass damit die Klosterfrauen für ihre Tochter beten. Und den Kelch, den dürfen wir auch in der Ausstellung zeigen und dass wir den Kelch zusammen mit dem Porträt könnt in einem Raum haben, das gibt es sonst nicht und wir dürfen das jetzt für die Ausstellung machen, das ist ganz toll.
Ihr habt doch sonst einige wirklich sehr schöne Ausstellungsstücke, also es hat zum Beispiel ein Ballkleid. Es hat aber, glaube ich, auch noch ein Reitkleid sogar auch von der Sissi. Wie kommt man an solche Sachen eigentlich ran?
Das ist ein besonderer Glücksfall, weil es nicht nur im Kloster Sissi-Fan gibt, sondern auch sonst. Und ein sehr kaufkräftiger Sissi-Fan ist der Bruno Stefanini gewesen. Von Winterthur. Er hat eine Stiftung gegründet und er all seine Käufe und seine Objekt drin, also wo die auch dort verwalten hat. Das ist die, eine Stiftung für Kunst und Kultur.
Genau.
Und die haben über Vito aus die grösste Sissi-Sammlung von, also private Sissi-Sammlung. Er ist der grösste private Sammler von Sissi-Gegenständen gewesen. Und die haben ganz viele verschiedene Sachen und unter anderem eben auch Kleider. Und wir haben jetzt 2 dürfen auslehnen. Das ist ganz toll. Man sieht nämlich diese Kleider so auch das Schönheitsideal von der Kaiserin Elisabeth an. Also ihre ganz, ganz dünne Taille mit einem Umfang von irgendwie 46 cm. Sie ist selber, 172 cm gross gewesen. Das heisst, der BMI ist, kann man dann so ein bisschen ermitteln, zusammen mit dem Gewicht. Und, sieht dann wirklich, dass sie sehr viel Wert gelegt hat auf Bewegung. Und das sieht man eben deine Kleider an.
Kleine Zwischenfrage, bist du eigentlich auch Sissi-Fan gewesen? Also kennst du so diese Sissi-Filme? Also ich kann mich erinnern, so an meine Jugend, wenn ich glaube ich irgendwie so 10, 12 gewesen, da habe ich die geschaut. Ist das bei dir?
Ich kenne die schon auch natürlich. Ah. Ich kenne die Romy Schneider. Viel mehr. Ich bin mit Ross aufgewachsen und immer wenn es Ross dabei gehabt, dann nachher bin ich mit dem Herz dabei gewesen.
Ah, und sie ist ja eben gern geritten. Ne?
Genau.
Bei solchen Kleidern, wie ist das bei dieser Stefanini-Stiftung? Ruft man dann da einfach an und sagt, also eben, wir sind das Landesmuseum, das ist wahrscheinlich schon mal auch eine gute Adresse, aber bekommt man das einfach so oder gehört da irgendwie Überredungskunst dazu oder was ist da nötig?
Wir haben, sind sehr willkommen geheißen worden von der Stiftung und haben das Glück gehabt, dass wir wirklich das, wir haben können eine Wunschliste angeben und dann nachher hat man uns die Sachen zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich grandios, wenn man so empfangen wird. Ja.
Danke. Und kommt dann das Kleid einfach, sage ich mal, so in so wie aus der Reinigung irgendwo in mit Folie überhangen oder so und bringt einfach einer vorbei oder
nicht
kommt
ganz,
da irgendwie ein Sicherheitstransporter? Weil es hat ja, ja doch, genau. Es hat ja auch einen ja. Wert, oder?
Ja,
also ich
ja.
meine, eben auch
ja.
private Sammler ja. zahlen wirklich sehr, sehr viel Geld mhm. auch für solche mhm. Stücke.
Ja.
Muss ich mir das vorstellen?
Ja, da, also zuerst mal muss dann von der Seite der Stiftung abgeklärt werden, ob der Gegenstand überhaupt ausstellbar ist. Und bei Kleidern, Textilien allgemein ist das besonders schwierig, weil die Textilien einfach über das Alter halt einen Verfall haben. Und dann nachher muss man zuerst wirklich abklären, kann man das ausstellen, kann man das aufhängen, kann man das auf eine Büste bringen. Weil wir wollen es natürlich nicht einfach nicht liegend mhm. zeigen, sondern wirklich so,
dass man sich vorstellen
genau,
kann,
wie man das,
als ob sie vor einem stehen
ist,
würde.
Oder? Genau. Und dann haben wir aber wirklich auch dort das Glück gehabt, dass eine Restauratorin von der Stiftung dann sich dem angenommen hat und das dann so weit vorbereitet hat, dass wir es ausstellen können.
Genau. Kleine Frage. Hast du auch mal so drüber gestritten?
Nein.
Über den Stoff
Wille.
Oder so?
Darf nein, nicht. Darf man nicht. Darf man auf keinen Fall. Konservatorin.
Aber in den Fingern jucken würde es schon mal.
Konservatorinnen und Restauratorinnen machen das. Aha. Die handeln dann so ein Kleid und die haben aber natürlich Händchen an.
Ja.
Und damit wirklich kein Schaden, mhm. Damit die Kleider keinen Schaden nehmen. Genau.
Jetzt nehme ich mal an, wenn du vorhin schon gesagt hast, dass du Rösser auch magst, dir gefällt wahrscheinlich dann eher das Reitkleid von
ja.
Sissi, oder?
Ja.
Schon.
Ja. Ja, ich finde, das Reitkleid ist, also, es ist ein bescheidenes, wenn man so schaut, macht es einen bescheidenen Eindruck, aber der Stoff ist höchste Qualität, irgendwie ein Wolle-Filzstoff, der dann auch sehr warm geht, so, die Verarbeitung ist sehr elaboriert, mhm. mit den Knöpfchen und so, und der Schnitt ist fantastisch, die Farbe ist grossartig. Schönes Stück. Und dann, was wir aber dann auch noch bekommen haben, ist ein Reitstock. Und dann haben wir dann beim Auspacken gesehen, das ist ja nicht nur ein Reitstock, sondern es ist eigentlich ein Degen. Also kann man auch als, hätte man auch können als Waffe brauchen. Und dann, ja.
Und das ist üblich dann, zu der Zeit gewesen oder so?
Das weiß ich nicht.
Aber eben, für euch war es auch überraschend, dass quasi eigentlich so die
ja.
Reitgerte plötzlich
ja,
als
genau.
Säbel entpuppt.
Ja, genau. Ja.
Ihr habt auch ein sehr spezielles Stück, oder? Nämlich, ich meine, die Mordwaffe, mhm. es ist kein Messer, wie man eigentlich mhm. irgendwie meinen könnte, sondern es ist ganz unscheinbar. Mhm. Ist es eine Feile, oder?
Ja, es ist eine Feile. Das ist... Der Luigi Lucchini war der Attentäter. Er hat 1898 die Kaiserin Elisabeth in Genf umgebracht mhm. und war selber ein sehr armer Mann. Also er war als Taglöhner angestellt in Genf und hat sich keine andere Waffe können leisten, hat sich keine Pistole können leisten oder irgendwie ein grosses Messer oder so und hat dann einfach ein Werkzeug genommen, das er auf dem Bau gebraucht hat und hat dann die vielen Zweige geschliffen auf drei Seiten, so dass sie wirklich scharf mhm. war und hat dann die vielen gebraucht, um Sissi zu ermorden. Genau.
Wo sind diese Pfeile gewesen?
Die vielen ist in Wien. Daheim. Also wir haben sie aus Wien.
Also sie ist von Genf quasi dann
genau.
irgendwann auf Wien?
Ja, genau. Zuerst war sie natürlich zu Genf in der Gerichtsmedizin. Und dann 1965 hat der damalige Leiter von der Gerichtsmedizin der Wiener Universität ein Geschenk gemacht. Das war das 600-jährige Jubiläum von der mhm. Wiener Universität. Und dann hat er sein Pendant bei der Universität, also auch der Gerichtsmedizin, wieder das Geschenk gemacht und die Mordwaffe als Geschenk übergeben.
Und die Schweiz ist eigentlich quasi froh gewesen, dass dieses Stück weg ist?
Also ich denke, 1965 war man nicht unglücklich gewesen, dass die Mordwaffe weg war. Heute hat man wahrscheinlich einen anderen Blick drauf. Ja.
Und dass man sie jetzt auch wieder bekommen konnte, ist...
Nein, wir dürfen kein Restitutionsbegehren stellen.
Also es ist wirklich jetzt nur für die Ausstellung?
Genau, es ist mir alles mit rechten Dingen zugegangen. Die viel ist geschenkt worden und die ist jetzt in Wien. Und dort wird sie bleiben. Mit Ausnahme von diesen paar Monaten jetzt.
Es ist schon ein besonderes Stück auch für die Ausstellung, oder? Ja, dass man das auch zeigen kann.
Sehr. Ich finde, es zeigt auch sehr gut, wie so etwas sehr Kleines von einem sehr armen Mann eine grosse Auswirkung, einen grossen Impact gehabt. Wo die Sissi ermordet worden ist, ist Trauer, ist gewaltig gewesen. Es sind Leiche, wo man den Sarg vom Hotel in Genf an den Bahnhof gebracht hat. Es sind 15'000 Leute dort gewesen, um den Sarg oder verabschieden. Also ein Wahnsinnstrauer auch. Also bei jeder Kantonshauptstadt hat der Zug angehalten und dann die Regierung ist dort gewesen und Kirchenglocken haben geläutet und Kränze und so. Also wirklich eine überwältigende Trauer. Und wo der Luigi Lucchini da ausgelöst hat und dann als Folge von dem Mord hat man dann ein paar Monate später eine internationale Polizeikonferenz einberufen in Rom, die erste internationale Polizeikonferenz. Und das war dann der Vorläufer von Interpol und Europol. Also hat so ein sehr unscheinbares, unscheinbares Werkzeug hat eine grosse Auswirkung gehabt. Ja.
Und das Interessante ist ja, glaube ich, auch noch, es ist ein Stich gewesen, eigentlich eine kleine Feile, oder? Also wirklich auch sehr dünn. Und man hat, glaube ich, erst dann irgendwie gemerkt, wo sie das Kleid irgendwie aufgemacht hat, was passiert ist.
Ja, weil eben sie hat ja sehr ein Schönheitsideal gehabt und hat darum auch mitgetragen, wo dann ihre Oberkörper oder ihre Rippen sehr zusammengehalten haben. Und der Stich ist in die untere Rippe gegangen und sie hat aber das gar nicht gemerkt, gar nicht recht gespürt, wahrscheinlich weil das eben auch so nicht sehr bequem war. Und ist dann wieder aufgestanden, ist mit ihrer Gesellschaftsdame aufs Schiff, wo sie haben wollen nehmen, um zurück auf Montreux fahren. Und dann ist sie dort ohnmächtig geworden, man hat sie flach angelegt und hat dann das Mieder aufgemacht. Und dann ist sie nochmal zu sich gekommen. Das ist wahrscheinlich ein Blutrausch, dann nochmal das Herz zu sich gekommen. Und dann hat man gesehen, es ist ein kleiner Blutfleck. Und dann ein paar Minuten später ist sie verstorben.
Also es ist eigentlich ein echter Royal Krimi, muss man fast sagen.
Ja, auch wie es nachher weitergegangen ist mit dem Luigi Lucchini, wo man sofort verhaftet hat. Weil man gemeint, er hat ihr etwas stellen. Dann hat man verhört und dann herausgefunden, nein, sie ist in der Zwischenzeit ist sie verstorben. Dann hat man gemerkt, das ist ein Mörder. Mhm. Der hat ein politisches Anliegen auch. Er ist Anarchist. Er hat etwas gegen die gekrönten Häupter. Er kämpft gegen die Ungerechtigkeit und für die Arbeiter. Und dann hat man ihm kurz darauf, ein paar Tage später, den Prozess gemacht und hat ihn dann lebenslang verurteilt. Und er hat eigentlich auf Luzern transferiert werden, weil dort die Todesstrafe noch gegolten hat. Er wäre gerne zum Tod verurteilt worden. Genf hat abgelehnt, er hat ihn eingesperrt, 12 Jahre lang. Und dort hat er angefangen, Tagebuch schreiben und dann sind ihm irgendwie die Tagebücher abhanden gekommen. Er ist bestohlen worden, die Tagebücher sind verschwunden und von dann an ist es ihm psychisch sehr viel schlechter gegangen und er hat sich dann umgebrochen im Gefängnis.
Sind die Tagebücher eigentlich irgendwann dann wieder mal aufgetaucht?
Ja, die sind wieder aufgetaucht, genau. Ja.
Eben, also Sissi hat doch Spuren hinterlassen in der Schweiz. Ja. Sie war wirklich auch oft da. Und eben auch dieses Bild, was wir vorhin noch gesprochen haben, eigentlich Geschenk von ihrem Mann gewesen, vom Kaiser Franz Josef an das Kloster, glaube ich, 1860, wo er hier war in der Schweiz und das übergeben hat. Andere ist die Queen, die er zeigt, unter anderem auch, muss man sagen. Was hast du für einen Bezug selber zur Queen Elisabeth, die ja mittlerweile fast 3 Jahre auch schon tot ist?
Ja, genau. Mein Vater hat 1956 als 18-Jähriger in der British Army gedient.
Aha.
Und hat dann ist in Chatham die Royal Engineers besuchen und er ist ausgewählt worden für Guard of Honor, mhm, also die Ehrengarde, hat er dort Teil sein von dieser Ehrengarde und darum hat er selber ganz einen persönlichen Bezug zu der Queen, mhm, und das hat er irgendwie uns auch vermittelt. Ich habe darum
das heißt, du hast gebraucht. Ja auch britische Wurzeln.
Ja,
ne?
genau.
Ah, du hast was dabei, und, da bin ich jetzt mal gespannt.
Etwas aus meinem Schatzkästchen daheim.
Für die Zuhörer eben, man kann uns auch schauen auf YouTube unter anderem. Und Rebecca zeigt jetzt gerade.
Genau, ein Tassli von der Queen Elizabeth, ihrem silbernen Thronjubiläum. 1977 war sie 25 Jahre auf dem Thron gewesen. Und das ist ein Tassli, das wir in der Familie haben. Und das ist etwas, das ich daheim nicht als Teetassli brauche.
Also das hat einen Ehrenplatz bei dir, ich mal auch.
Ja.
Also es ist quasi ein Familienerbstück dann eigentlich auch. Ja, hier steht eben Queen Elizabeth II. 1952 bis 1977. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Da würde ich auch keinen Tee draus trinken. Also es hätte sicherlich auch bei mir irgendwo einen Ehrenplatz in der Vitrine, im Schrank. Das ist natürlich wirklich was Besonderes.
Ja.
Vielleicht dann noch, bist du aber in der Schweiz schon geboren, oder?
Ja, ich bin in der Schweiz geboren.
Und hast du trotzdem auch mal irgendwie die Queen zu Gesicht bekommen?
Ich habe sie einmal gesehen, wo ich zufällig, wir sind im Tower of London gsi und sie ist zufällig dort an dem Tag, dass die Installation besuchen, die Poppy-Installation, das sind Mohnblumen, wo die Engländer in Erinnerung an die Opfer vom Ersten Weltkrieg aufstellen. Und sie ist die Installation besuchen und dann ist sie im Auto vorbeigefahren.
Was war das für ein Gefühl für
dich? Es ist sehr schnell gegangen. Aber es ist natürlich, also für die Leute ist es grossartig, oder, von denen dort sind und dann mal Queen gesehen.
Hast du eigentlich auch ein Königshaus? Also die Frage erübrigt sich jetzt wahrscheinlich, aber ich würde dich jetzt eben fragen, gibt es ein Königshaus, wo du sagst, da bin ich ein Fan oder die mag ich besonders?
Ich interessiere mich schon hauptsächlich für die britischen Mitglieder von der britischen Familie.
Ja. Und gibt es dort einen speziell oder mehrere Personen?
Ja, ich hätte mich gefreut, wenn das erste Kind von der Kate und dem William, wenn das ein Mädchen gewesen wäre, also wenn der George ein Mädchen gewesen wäre oder Charlotte als erstes geboren worden wäre, weil dann hätten sie sich müssen überlegen, ob nicht auch eine erstgeborene Tochter kann Königin werden, obwohl es dann noch jüngere Brüder gibt. Und das hätte ich sehr gut gefunden für die Monarchie. Und jetzt nehme ich es aber so, wie es kommt und schaue dann, was die nächste Generation macht.
Aber eben ist natürlich, sage ich mal, schon ein bisschen schade, oder? Jetzt hat man eigentlich die Queen und ich meine, die Queen das ist einfach die Queen gewesen, oder? Also ich glaube, die kann man einfach nicht kopieren, die ist nicht ersetzbar. Ich habe mal eine Geschichte gemacht für die Schweizer Illustrierten, wo ich auch geschrieben habe, die Queen zu ersetzen, müsste man eigentlich irgendwie, glaube ich, 7 oder 8 Königin zusammennehmen mit all dem. Mhm. Aber jetzt ist natürlich eben irgendwie, sind 2 Generationen Männer erstmal wieder an der Reihe. Und das finde ich natürlich auch ein bisschen schade, gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, die nordischen Königshäuser haben das ja eigentlich auch dann gut vorgemacht, oder? Dass sie gesagt haben, ja, egal, Erstgeborene und auch wenn es ein Mädchen ist, dann wird sie Königin.
Ja, Briten werden das auch noch machen müssen, aber es ist nicht einfach nicht gerade jetzt schon.
Meinst du, das werden wir erleben, bis wann?
Ich glaube, also spätestens, wenn der George Kinder hat und dort, dann muss es geklärt werden, glaube ich.
Warum brauchen die Briten so lange?
Bis jetzt haben sie nicht müssen.
Stimmt, gut. Ja, wenn man nicht muss. Manchmal muss man ein bisschen auch gezwungen werden zu seinem Glück.
Genau.
Jetzt haben wir eben so, die Queen spielt auch mit einer Rolle in der Ausstellung. Was habt ihr dort für? Habt ihr dort auch so Objekte wie jetzt eben auch bei Sissi? Und wenn ja, was?
Ja, wir haben ein tolles Objekt wie die Queen. Und das ist lustig, er hat einen lustigen Weg gemacht, weil ich nämlich mit einem Herr zu tun hatte, wo ein Haar vom Hut vom Kaiser Haile Selassie hat. Der ist 1954 in die Schweiz gekommen und dort ist der damalige Wachmann, hat dem Hut ein Haar ausgerissen und das ist in Familienbesitz. Und das zeigen wir auch in der Ausstellung. Und der Neffe von dem Wachmann hat dann gesagt, ja, aber für was anderes, jetzt hätte ich noch eine andere Geschichte, wenn Sie Queen 1980 thematisieren, dann müssen Sie unbedingt mit dem Herr Beriger schwätzen. Und das habe ich dann gemacht. Der Herr Beriger hat eine Mutter gehabt, Dorothy Chapman, wo 1980 in Bern gelebt hat, wo die Queen Bern besucht hat. Und das ist 1980 eine turbulente Zeit gsi. Die Schweizer Behörden haben grosse Angst gehabt, dass es Anschläge geben könnte, Terroranschläge, weil das auch so angekündigt worden ist von den Jugendlichen, die sich gegen das Establishment...
Damals diese Jugendunruhen auch.
Genau, sie haben sich gegen das Establishment gewehrt. Und England hat dort in Nordirland, in dem Nordirland-Konflikt gerade nicht eine schöne Rolle gespielt. Also man hat wirklich Angst gehabt, die IRA könnte einen Anschlag verüben. Und hat darum gesagt, es darf niemand auf dem Balkon stehen und der Queen zuwinken, die jubeln, die Fenster müssen geschlossen sein. Und damit Dorothy Chapman hat natürlich sehr gerne Wellen von ihrem Balkon her winken, hat das aber nicht können, darum hat sie eine Fahne, einen Union Jack über den Balkon gehängt. Und der Union Jack ist immer noch in Familienbesitz bei dieser Familie. Und dann, wo ich mit ihrem Sohn telefoniert habe, hat er gesagt, ja, für ihn ist das eben auch ein persönliches Stück, weil einerseits seine Mutter der Queen zugejubelt hat, während er selber zu Zürich am Demonstrieren war.
Und gegen das, die Queen?
Ja, genau. Also das zeigt auch so ein bisschen den Generationenkonflikt, wo in der Schweiz dann, also vier Wochen nachher sind die Opernhauskrawall gewesen. Also dort zeigt
es
sich auf einer gesellschaftlichen Ebene, genau, und die Fahne tut das auf der familiären Ebene zeigen. Und das finde ich ist ganz ein tolles Stück.
Und die habt ihr eben auch in der Ausstellung.
Ja, genau. Ja.
Eben, du hast es gerade auch schon mit kurz angesprochen. Haile Selassie wird gezeigt auch in der Ausstellung, der ja auch in der Schweiz war. Hat sich nicht nur für die Berge hier interessiert, sondern glaube ich auch vor allen Dingen für Waffen,
ja,
kann man
genau,
glaube ich so sagen.
Ja.
Was erwartet sonst noch Besucher in der Ausstellung?
Ja, ich finde Geschichte mit dem Napoleon III. Halt auch gut, der französische Kaiser, der Thurgauer war.
Und glaube ich sogar Schweizerdeutsch gesprochen hat.
Ja, der Thurgauer Dialekt geredet, der ist im Thurgau aufgewachsen.
Ach, sprich so wie Anita Buri.
Ja, der ist 1815, haben die müssen Frankreich verlassen, wo der Napoleon gestürzt worden ist. Und sind dann in die Schweiz gekommen, zuerst im Kloster Einsiedeln Zuflucht gefunden, dann nachher in Thurgau und haben dort ein Schloss gekauft. Und der ist im Thurgau aufgewachsen und hat dort Freunde gehabt und darum auch, ja, schwarz Thurgauer Dialekt. Und dann haben die Thurgauer gefunden, jetzt wollen sie mir Freude machen und machen ihn zum Ehrenbürger von dieser Gemeinde, dort, wo er war. Und dann hat es gesagt, ja, nein, das gehe ich nicht. Ehrenbürger von dieser Gemeinde sein, dann müsste er die französische Staatsbürgerschaft abgeben, aber Ehrenbürger vom Kanton könnte er werden. Dann haben sie ihn zum Ehrenbürger vom Kanton Thurgau gemacht. Das ist der einzige Ehrenbürger vom Kanton.
Und das ging, glaube ich, auch nur, weil der Kanton Thurgau einer von den neueren Kantonen.
Ich glaube, die haben sich einfach sehr, die sind 1803 ist der neue Kanton gegründet worden und hat ein sehr starkes Selbstbewusstsein gehabt dann in den 1830er Jahren und gefunden, ja, das machen wir jetzt.
Dann haben sie das gemacht. Auch noch ein bisschen irgendwie für politische Verwicklungen gesorgt dann später, glaube ich, oder?
Später ist das dann zum Problem geworden, weil er, der Napoleon III. In der Schweiz war und Frankreich gesagt hat, Schweizer, ihr müsst jetzt den ausweisen. Und die Schweizer gesagt haben, wir können nicht einen eigenen Staatsbürger ausweisen. Was sollen wir jetzt da machen? Dann ist der Dufour zu ihm gegangen und hat ihn dann dazu bewegt, freiwillig zu gehen. Genau.
Und das hat er gemacht?
Ja, das hat er gemacht. Und wir haben eben die Ehrenbürgerurkunde, die ist im Staatsarchiv vom Thurgau normalerweise und wir dürfen die jetzt zeigen für die Ausstellung.
Also ich muss sagen, ich finde es mega spannend. Ich glaube, wir könnten heute den Podcast ja mega überziehen, aber ja, wir haben einfach die Zeit. Aber Es gibt sicherlich mal die Möglichkeit oder Gelegenheit, dass wir dich vielleicht wieder begrüßen können. Ja,
sehr gerne.
Dass dann die Flavia ist oder ich.
Royal Viral.
Beim Royal Viral hätte ich vielleicht so, das ist immer so die Rubrik, wo wir dann ein bisschen was zeigen, was aktuell. Gibt es da ja auch aus alter Zeit was, was heute Social Media ist? Gab es da früher zum Beispiel bei der Sisi was?
Bei der Sisi gibt es halt noch keine bewegten Bilder. Mhm. Darum ist das, also ist das Medium ist ein anderes, oder? Man hat Druckmedien und illustrierte Zeitungen und so. Bei der Königin Astrid, die 1935 ums Leben kam, die gibt es schon Filme, die gibt es bewegte Bilder. Die sind
eben Astrid sehr von dunkel. Belgien, die ja, in genau. Küsnacht beim Autounfall ums Leben genau. gekommen ist. Auch ja, genau. gibt es ja heute die Astrid-Kapelle. Mhm. Und die ist, glaube ich, auch sogar mal noch versetzt worden von
ja,
der Straße.
Ja,
ne?
genau.
Die war erst irgendwie über der Straße und jetzt ist sie direkt unten am, ja. am See.
Royal Real.
Da fühlt entweder die Flavia mir auf den Zahn oder ich umgekehrt ihr. Mhm. Du bist natürlich der Gast. Ich würde jetzt sagen, du darfst mir auf den Zahn fühlen, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, das würde ich jetzt gern wissen.
Ich würde von dir gerne wissen, wie viele echte Royals das du schon getroffen hast.
Da muss ich jetzt schnell hier meine Finger mal zur Hand nehmen. Also ich habe getroffen Madeleine von Schweden. Ich habe getroffen ihren Ehemann natürlich, weil das war eigentlich so der Beginn meiner Karriere als Royal-Experte. Also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Dann habe ich Hakun von Norwegen und seine Frau persönlich getroffen. Ich habe getroffen den Prinz Philipp und Prinzessin Sophia von Schweden. Und jetzt muss ich schnell weiterschauen. Ich habe einmal von, so wie du, also die Queen und Charles, William und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Und oh, sonst bin ich dann eigentlich auch immer, sage ich mal, so mit niederem Adel oft beschäftigt oder so. Das sind eigentlich so die, sage ich mal, mit denen ich zu tun habe.
Royal Flash.
Nee, also ich fand es mega, mega, mega spannend. Ich würde deswegen sogar als Royal Flash heute sagen, so der Ausblick auf die nächste Woche, würde ich sagen, auf die nächsten Wochen, nämlich die Ausstellung Royals zu Besuch von Sisi bis Queen Elizabeth, die läuft noch bis zum 9. November. Ich weiß jetzt auch nicht, soll ich hier ein bisschen Eigenwerbung noch machen? Ich bin ja, also muss ich sagen, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich bin angefragt worden ja von euch vom Landesmuseum für die lange Nacht der Museen am, jetzt musst du mir schnell helfen.
Anfang September, am 6. oder 7. September ist es.
Ich habe jetzt das Datum auch nicht. Lange Nacht der Museen darf ich Führungen veranstalten, eben durch diese Ausstellung. Und ich freue mich dort natürlich schon. Ich bin auch, muss ich sagen, ein bisschen aufgeregt. Also bin auch dabei, jetzt mich vorzubereiten. Und ja, würde mich freuen, wenn vielleicht dann der ein oder andere auch an dem Abend oder in der Nacht auftaucht. Und dann darf man mir auch Löcher in den Bauch fragen. Hat mich auf alle Fälle gefreut, Rebecca. Ja, war wirklich sehr, sehr schön, sehr interessant. Ja, und für die nächsten 2 Wochen ist einfach Sommerpause bei uns. Das heißt, es wird jetzt die nächsten 2 Mal keinen Podcast Royal Tea geben. Flavia macht Pause, ich mache Pause nochmal und unsere Produzenten auch. Weil im Hintergrund sind nämlich sonst der Carlo und der Karim. An der Stelle sagen wir ihnen auch mal Dank. Und wir sehen uns oder hören uns, beziehungsweise beides, dann in 3 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.